Hier stehen jetzt schon mal ein paar Sachen, die mich vorab erreicht haben. Gewünscht wurde ein Beispiel für einen Hauptidealring, der nicht euklidisch ist. Gewünscht wurden Beispiele für Elemente, die irreduzibel sind, aber nicht prim oder andersrum. Gewünscht wurden so ein paar Argumente im Ringset I Wurzel 2 nach dem Motto, was mache ich, wenn da so Fragen kommen und das ist halt keiner schon in unserem Standardring. So habe ich die Frage jedenfalls verstanden. Und speziell gab es da Unsicherheiten, wie rechne ich in Faktorring, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, was sind die Einheiten in diesem Ring oder geben Sie Beispiele für Nullteile an oder sowas. Okay. Was noch?
Vielleicht nochmal was zum maximalen Ideal. Mhm. Da war ja auch eine Aufgabe in der Co-Klausur dabei.
Ja, wir können uns hier konkret auf Übungsklausuraufgaben beziehen. Mache ich gerne, denn die wird ja nirgends richtig besprochen. Wir nehmen auch keine Musterlösung raus, weil wir wollen, dass sie einfach selber damit arbeiten. Aber hier ist jetzt eine super Gelegenheit, darüber zu reden. Maximal lineare. Okay, was noch?
Stabilisatoren.
Aha, Punktstabilisatoren, also im Sinne von Gruppenwirkung. Gut. Symmetrische Gruppen. Da ist alles ziemlich klar. Wir haben viel geübt, das Rechnen. Und da könnte man jetzt sowas nehmen wie G ist die Gruppe S5 und U ist die Untergruppe. Die erzeugt wird von den 3 Zyklus 3, 4, 5 zum Beispiel. Und dann nehme ich mir ein Element und das nenne ich klein g. G ist das Element, also es ist eine Doppeltransposition und zwar 1, 2, 3, 4. Das ist ein schönes Element und wir werden jetzt mal nachgucken, liegt das im Normalsatz von U, ja oder nein? Liegt es im Zentralsatz von U, ja oder nein? Machen wir einfach. Gut. Erste Frage. Wenn ich nachprüfen will, ob ein Element im Normalisator dieser Gruppe liegt oder im Zentralisator, muss ich dann wirklich alle Gruppenelemente hinschreiben und die alle einzeln überprüfen? Gibt es eine Möglichkeit, sich das Leben ein bisschen zu erleichtern? Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die ins Tutorium gehen, da jetzt was wissen. Denn Clemens hat mir so einen Hinweis gegeben, was da diskutiert wurde. Also, Vorschläge, wie kann man sich Arbeit erleichtern?
Ja,
es nichts. Wenn Sie es Montag in etwa so falsch machen, schon. Also jetzt ausprobieren und im Zweifel ist halt falsch, das ist doch nicht schlimm. Hier passiert doch jetzt nichts. Ja.
Wenn ich das Element aus dem Erzeugnis halte, weil ich eben das verlasse, das ist das Prüfung.
Ja.
Wenn da schon schief geht, dann weiß ich ja, dass das nicht so ist. Und wenn es dafür passt, dann ist das Erzeugnis wieder von dem neuen Element.
Beim Zentralisator verstehe ich das Argument. Beim Zentralisator muss ich ja alle Elemente genau da lassen, wo sie sind. Und wenn ich da beim Erzeuger schon merke, dass es nicht passt, dann habe ich sofort verloren. Das ist ein gutes Argument. Beim Normalisator habe ich noch nicht ganz verstanden, wie es da gehen soll. Reicht es da auch, wenn ich mir so einen Erzeuger angucke? Wenn ich jetzt dieses Element U nenne und mit E konjugiere und gucke, was passiert, welche Informationen habe ich dann gewonnen? Hilft mir das weiter, wenn ich nur dieses eine Element angucke? Halbe Meldung, glaube ich. Genau. Und wenn für dieses erzeugte Element das Bild unter der Konjugation mit G in U liegt, dann auch für alles, was in U liegt, denn U wird ja von dem kleinen U erzeugt. Das heißt, ja, natürlich hilft es mir, wenn ich da so eine Gruppe habe, die von einem Element erzeugt wird und das steht da, das kenne ich. Beim Zentralisator nehme ich das Element, wenn es damit klappt, okay, dann weiß ich schon mal mehr, wenn es nicht klappt, habe ich sofort verloren. Und beim Normalisator, da reicht es, wenn ich zeige, dass das unter Konjugation wieder U landet. Beim Zentralisator überlegen wir einfach gleich. Fangen wir also damit an. Mit der Frage, ob G im Normalisator von U liegt, wir definieren klein U als dieses Element, 3, 4, 5. Dann wissen wir, U ist das Erzeugnis von klein U und wir überprüfen jetzt nur, was mit dem kleinen U passiert bei Konjugation mit G. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu rechnen. Möglichkeit 1, zu Fuß. Möglichkeit 2, der clevere Trick, den ich im Podcast nochmal erklärt habe, wo man auf die Zyklen, auf die Zahlen in den Zyklen, die Permutation anwendet, mit der man konjugiert. Wer möchte was sehen? Den Trick. Sie möchten den Trick sehen. Okay, möchte jemand was anderes sehen? Gut, Trick. Das ist der Zyklus 3, 4, 5, das ist U, konjugiert mit G. Und der Trick sagt, wir wenden jetzt die Permutation G an auf die einzelnen Zahlen. 3 hoch G, 4 hoch G, 5 hoch G. In der linearen Algebra habe ich diesen Trick nachgerechnet. Mit vielen Verbindungen. So, was passiert, wenn ich 3 mit G abbilde? Was macht G? G vertauscht 1 und 2 und 3 und 4. Das heißt, 3 wird auf 4 abgebildet, dann steht hier vorne eine 4. 4 wird auf 3 abgebildet, dann steht also da vorne eine 3 an der zweiten Stelle. Was passiert mit 5? 5 wird überhaupt nicht bewegt, das heißt 5 bleibt hier. Und jetzt nehmen wir die Konvention, dass wir die kleinste Zahl nach vorne schreiben, dann steht da 3, 5, 4. So, meine Frage ist, liegt das in U? Die, die nicken, müssen jetzt erklären, warum. Genau, es ist das Inverse von diesem Erzeugenden, unter Gruppen sind unter Inversen abgeschlossen. Okay, liegt in U. Das heißt, wir haben jetzt gezeigt, dass das erzeugende Element unter G, also dass dieses erzeugende Element, es gibt noch anderes, unter G wieder in U landet. Und damit ist die ganze Untergruppe U unter Konjugation mit G inverse. Wenn es für das erzeugende Element klappt, dann reicht es. Wenn die Gruppe U von mehreren Sachen erzeugt wird. Also wenn da mehrere Erzeuger stehen, dann reicht es, das für alle Erzeuger nachzuprüfen. Denn Konjugation ist mit dem Basteln, was man machen muss, um alle Gruppenelemente zu kriegen, aus den Erzeugenden, verträglich. Das dürfen Sie benutzen, das dürfen Sie auch in der Klausur benutzen. Am besten schreiben Sie so einen Halbsatz dazu. Bla 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 ist verträglich mit, also reicht es, das mit den Erzeugenden zu machen. Und dann freue ich mich. Wir wissen jetzt also, dass E im Normalisator liegt. Zentralisator. Haben wir da jetzt auch schon Erkenntnisse? Ich komme auf die Idee zurück, man kann ja erstmal ein Erzeugniselement nehmen und da nachgucken. Richtig. War jetzt nicht eine Zeile, waren vier Zeilen? Okay, als Beispiel. Gibt es dazu noch Fragen? Oder Beschwerden? Soll ich irgendwas davon nochmal erklären? Dann jetzt Sylo, oder? Das macht Platz. Ich überlege, ob wir bei S5 bleiben. Nee, wir machen S4. S4 ist ein bisschen handlicher. Wie groß sind die 5 Sylo-Untergruppen von der Gruppe G? Welche Ordnung haben die? Und wieder kann ich ihre Gesichter nicht deuten. Einige sehen unterfordert aus und einige überfordert. Das ist echt schwierig. Ich werde jetzt überfordert. Okay. Dann machen wir es jetzt doch ganz langsam. Die Ordnung von S6 ist 6 Fakultät. Wer sagt mir denn, wie oft die Primzahl 5 in 6 Fakultät vorkommt?
Einmal.
Genau. Das heißt, die höchste Potenz von 5, die in der Ordnung von G hier vorkommt, ist? Nee, 5. Nicht den Exponenten nennen, sondern die Zahl. 5. Das heißt, die 5 Sylo-Untergruppen sind wie groß? Welche Ordnung haben die? 5. So, jetzt sind wir bei unterfordert angekommen, glaube ich, oder? Hand aufs Herz, damit es Ihnen Montag nicht passiert. Wem war jetzt nicht klar, dass die 5 Sylo-Untergruppen da Ordnung 5 haben? Okay, das ist ja nicht schlimm. Wenn ich das jetzt weiß, passiert ja nichts. Also nochmal. Die Ordnung von G ist 6 Fakultät. Das ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6. Und was auch immer wir da mit den anderen Primzahlen haben, völlig egal. Die 5 kommt nur mit Potenz 1 vor. Und die 5 Sylo-Untergruppen fangen ja gerade den maximalen 5-Anteil in der Gruppenordnung auf. Das heißt, wenn das nur 5 ist, haben die halt Ordnung 5. Wenn die Gruppenordnung durch 125 teilbar ist, dann ist es halt 5 hoch 3, also 5 hoch 3. Besser? Wir können gleich die anderen Zahlen auch nochmal durchgehen, aber bleiben wir für den Moment bei 5. Wir können dann später weiterschreiben. So. Jetzt kommt der Satz von Sylo und sagt, die Anzahl der 5 Sylo-Untergruppen ist auf der einen Seite ein Teil an der Gruppenordnung geteilt durch 5 und auf der anderen Seite ist es kongruent zu 1 mal 5. Von der Gruppenordnung geteilt durch 5. Das ist also 2 mal 3 mal 4 mal 6. Jetzt lohnt es sich vielleicht doch mit Primfaktorzerlegungen zu schreiben. Da würde ich sagen, das ist 2 hoch 4 mal 3 Quadrat. Spontan. Jetzt brauchen wir Teile davon. Ja, da gehen wir einfach systematisch durch. Die Teiler davon sind Potenzen von 2 bis hin zu 2 hoch 4, die Teiler davon Potenzen von 3 bis hin zu 3 Quadrat, dann gibt es noch alle Kombinationen. Okay? So kriegen wir die ganzen Teiler. Und dann müssen wir noch gucken, welche davon kongruent zu 1 und mal 5. Okay, fangen wir an. Und wir gucken nur natürliche Teile an, denn das sind Anzahlen, das sind natürliche Zahlen, negative Teile interessieren uns nicht. Fangen wir an. 1, 2, 3, 4, dann ist das nächste bei mir 6, dann 8, dann 12, dann wahrscheinlich 16, dann 18. Ich sortiere die immer gerne der Größe nach. Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Ich sortiere gerne der Größe nach. Möchten Sie eine andere Sortierung haben? Also im Kopf gehe ich immer so durch, was fixierte Möglichkeiten, was fixierte Möglichkeiten. Dann kombiniere ich hier und sortiere sie nach der Größe. Sogar
nicht
die neuen
auch.
Stimmt, die fehlt noch dazwischen. Genau. Es gibt eine andere Möglichkeit, das zu machen. Die schreibe ich vielleicht einfach mal hin. Die andere Möglichkeit ist, dass man hier anfängt mit den hier vorn. Also 1, 2, 4, 8, 16. Als nächstes nimmt man die, geht die alle durch und multipliziert sie immer mit 3. Dann hat man also 3, 6, 12, 24, 48, hoffe ich. Und dann geht man die durch und multipliziert alle mit 3 Quadrat. Das ist vielleicht noch anders, noch systematischer, vielleicht klarer, weiß ich nicht. Das ist total Geschmackssache. Dann hätte man jetzt also 9, 18, man zählt dann auch manche, man zählt kein Doppel. 9, 18, 4 mal 9 sind 36, 8 mal 9 sind 72 und hier am Ende hat man die volle Potenz, 2 mal 4 mal 3 Quadrat. Keine Lust, das auszurechnen. So. Das sind alle Teile. Das ist noch machbar, oder? Also man guckt hier einmal und ich finde diesen systematischen Zugang, dass man erst die größere Zahl, also die Zahl mit mehr, wo der Exponent größer ist, und dann geht man die Möglichkeiten durch mit den Kombinationen auf der anderen Seite. Und nicht ohne Grund haben Sie solche Aufgaben gekriegt. Wie viele Teiler hat das im Z? Wie viele Teiler hat das im Z? Teiler zählen ist wichtig. Teiler finden ist wichtig. Und jetzt müssen wir gucken, welche davon kongruent zu 1 und mod 5. Ja, da ist ganz klar die 1. Und in dieser Reihe sehe ich dann nur noch die 16. Dann gucken wir weiter. 3 nicht, aber 6. 12 nicht, 24 nicht, 48 auch nicht. Wir suchen ja nach etwas, was hinten eine 6 oder eine 1 hat. Ergibt das Sinn? Von 1 zu 1 mal 5, wir suchen hinten eine 1 oder eine 6. Dann haben wir die 36. Und das war's. Das hier, was war das nochmal? 16 mal 9? Nee, das hat keine 1 oder 16.
44.
Hat keinen Sinn. Okay, ist das erstmal in Ordnung? Wir stellen die Teile auf, wir machen das irgendwie systematisch, nach der Größe oder anders sortiert. Das ist mir auch völlig egal, solange Sie alle hinschreiben in der Klausur, ist mir egal, wie Sie da genau drauf gekommen sind. Doof ist, wenn Sie was vergessen, weil dann die Antwort vielleicht falsch ist. Und dann gucken wir hier, 1, 16, 6, 36, das sind die Möglichkeiten, die übrig bleiben. Klarer geworden, was man tun muss, ist Gruppenordnung, Ordnung der Pseudogruppe, Teile hinschreiben und dann eine Kongruenz prüfen. Das ist es, das ist wie ein Kochrezept. Ich kann Ihren Gesichtsausdruck nicht deuten, reden Sie mit mir. Die Frage kam von Ihnen, ist Ihnen weitergeholfen? Das ist schon mal gut. So, dann gucken wir, ob wir noch andere Probleme mit Sylo haben. Kann ich noch was tun zum Thema Sylo? Gut, das sieht jetzt gerade nicht so aus, dann würde ich da aufhören. Und ich kann nur noch mal sagen, bei der Primzahl 2 können Sie sich Arbeit sparen. Denn wenn Sie die Ordnung der Gruppe durch die Ordnung einer Zwei-Sylo-Gruppe teilen und dann die möglichen Teiler angucken, dann sind die automatisch alle ungerade und dann kommen automatisch alle in Frage. Da können Sie sich Arbeit sparen. Erst bei den Primzahlen 3, 5 und so weiter wird es interessant. Häufig kann man das entlang einer einzelnen Primzahl nicht entscheiden. Da ist dann häufig erstmal noch theoretisch alles möglich und das Zusammenspiel mit anderen Primzahlen würde einem dann Informationen liefern. Zum Beispiel haben wir ja bei der Zahl 12 gesehen, für die Primzahlen 2 und 3, dass eine gewisse Kombination nicht ging. Aber für die einzelnen Möglichkeiten, nur auf eine Primzahl bezogen, gibt es immer ein Beispiel. Das ist aber in dem Beispiel so, es ist nicht, also allgemein ist mir nicht klar oder wüsste ich nicht, wie man das schnell beweist, dass es immer geht. Imke und ich haben vorhin kurz darüber gesprochen und wir glauben, haben eine Idee, wie man dann so Gruppen konstruieren könnte. Aber man muss dann wirklich halt nochmal genau hingucken, was für Gruppen sind das, man muss in die Automorphismengruppen reingucken, muss sehen, dass die Primzahlen das dann alles richtig teilen, dass da auch, ja. Ist keine Aufgabe, die ich in der Klausur stellen würde, dafür ist es zu schwierig, da fehlen die Methoden. Was ich mir vorstellen kann, ist sowas wie bei der 12, dass ich sowas sage wie, okay, welche Möglichkeiten sind theoretisch möglich, bitte schließen Sie eine davon durch Nachzählen der Elemente aus. So, dann würde ich einfach sagen, bitte machen Sie das, was wir da in der Vorlesung geübt haben. Und das würde ich auch nur bei kleinen Zahlen machen und so, dass man schnell sieht, wie es geht. Sonst mache ich einfach das. Schreiben Sie hin, wie viele Möglichkeiten es theoretisch gibt oder schreiben Sie die Möglichkeiten hin, die es theoretisch gibt. Dann erwarte ich eine solche Antwort. Besser? Dann würde ich sagen, sind wir jetzt beim Punktstabilisator angekommen, wenn wir von unten weitermachen. Einverstanden? Das können wir wirklich ganz kurz machen. Was sind denn da so Fragen, die ich vielleicht stelle? Zum Beispiel könnte es sein, dass ich so eine Frage stelle wie, liegt folgendes Element im Punktstabilisator von in der Gruppe Also Beispiel, A7 auf der Menge 1 bis 7 und zwar in der natürlichen Wirkung durch Permutation, so wie wir das kennen. Und dann könnte so eine Frage von mir zum Beispiel sein, liegt das Element 1, 2, 3 im Stabilisator in der Gruppe A7, sei also A7, liegt 1, 2, 3 im Stabilisator in der Gruppe G des Punktes 5? So, das ist so eine Frage, die ich stellen kann. Zum Beispiel, dann würde man gucken, 5 wird hiervon nicht bewegt, also liegt das im Stabilisator von 5, die Antwort ist ja. Jetzt könnte ich noch fragen, liegt denn auch die Transposition 2, 3 in G5? Dann kann man hingucken, kann sagen, naja, das bewegt 5 nicht. Aber das Element liegt nicht in der A7. Reingefallen, es liegt nicht im Stabilisator von 5 in G. Es liegt nur im Stabilisator von 5 in der ganzen symmetrischen Gruppe. Das ist ein bisschen fies. Und damit möchte ich nur sagen, Punktstabilisator hat immer zwei Komponenten. Das eine ist der Punkt, der stabilisiert wird, aber das andere ist auch die Gruppe, auf die man sich bezieht. Und auf beides müssen Sie bitte schauen. Warum das hier nicht in G5 liegt? Also die Transposition 2, 3 liegt im Stabilisator von 5 in der ganzen symmetrischen Gruppe, aber nicht in der alternierenden Gruppe A7, denn da liegen nur die geraden Permutationen drin und das ist eine Ungerade. Das heißt, hier ist die Antwort nein. Da ist die Antwort ja, hier ist die Antwort nein. Aber es liegt nicht an der 5, sondern es liegt daran, dass die Bezugsgruppe nicht stimmt. Vorsicht, also das ist was, da fällt man gerne drauf rein. Wenn man sich auf Untergruppen bezieht und in den Untergruppen arbeitet und nicht in der großen Gruppe. Naja, und dann noch sowas wie, liegt der Zyklus 4, 5, 7 in G5? Diesmal sind wir in der alternierenden Gruppe A7, das passt. Die Frage ist, stabilisieren wir den Punkt 5? Die Antwort ist nein. Genau, also sind wir wieder bei 1. Wie sieht denn der Stabilisator von 5 aus in der Gruppe A7? Na, da kann man sich überlegen, das sind alle Elemente aus der A7, die den Punkt 5 nicht bewegen. Das heißt, es sind alle Permutationen, wo die 5 nicht vorkommt, in der Zyklenschreibweise mit paarweise des 5. Zyklen. Und dann kriegt man raus, das sind einfach alle geraden Permutationen auf der Menge 1, 2, 3, 4, 6, 7. Das heißt, es sieht aus wie eine A6. Man hat einfach aus der Menge 1 bis 7 die Zahl 5 rausgeworfen. So sieht der Punktstabilisator aus. Und das aber sauber zu begründen, das wäre auch was. Das würde ich Sie in der Klausur nicht fragen, denn da müssten Sie ziemlich lange schreiben mit dem, was Sie wissen, um das sauber zu begründen. Das würde ich nicht erwarten. Das wäre sowas wie, schreiben Sie die Antwort hin, vielleicht, ohne Begründung. Und dann gucke ich, ob Sie es gesehen haben. Aber das ist nichts, wo ich erwarten würde, dass Sie das sauber beweisen. Dafür dauert es zu lange. Heißt aber, dass man dann halt mit Bahnlänge gleich statt Sato-Index argumentieren könnte, wenn man wollte. Gibt es dazu noch Fragen? Ich habe auch dazu eine Podcast-Folge. Sie können also immer dann, wenn Sie denken, naja, ich weiß nicht, ob meine Frage jetzt beantwortet ist, ich brauche irgendwie noch mehr Informationen. Es gibt zu ganz vielen dieser Themen Podcast-Folgen, da können Sie noch mal reinhören. Wenn Sie wollen. Wie ist es jetzt spontan? Braucht jemand hier spontan noch was zu diesem Thema? Brauchen Sie noch was? Sie haben danach gefragt. Ist es für Sie besser? Okay. Maximale Ideale. Man muss auch noch immer eine Zeile beschreiben, warum liegt das denn jetzt wirklich echt dazwischen und zerstört damit die potenzielle Maximalität dieses Ideals? So, hier ist die Lage jetzt klar. Da oben war die Lage nicht so klar, da habe ich tatsächlich unterschiedliche Meinungen gesehen und deswegen müssen wir da kurz drüber sprechen. Wollen Sie was dazu sagen?
Also ich würde jetzt sagen, einfach die 3 ist ja im Z prim und irreduzibel. Nur die irreduzibel ist, habe ich das maximale Ideal, also das ist halt, wenn ich das Ideal nur erzeuge mit einmal Z.
Gibt es da ein Resultat in der Vorlesung?
Stimmt.
Okay, ich freue mich drauf, dass ich bei der Klausurkorrektur ganz oft lese, da gibt es bestimmt ein Lemma in der Vorlesung. Da gibt es ein Lemma. Naja, wenn es eins gibt und wir Lust haben, das zu suchen, dann könnten Sie Glück haben. Aber ich merke, wenn Sie sich das ausdenken, verlassen Sie sich auf
das.
Drei Wörter. Drei Wörter. Sie brauchen etwas Fantastisches, worüber ich mich jedes Mal freue wie ein Keks. Drei Wörter. Und das löst all Ihre Probleme. Sie dürfen.
Kein heißen
Fassen. Ja! Kein heißen Fassen. Wenn dazwischen noch ein Ideal liegt. Achso, wir brauchen noch ein Wort. Wir brauchen das Wort Hauptideal. So. Und jetzt geht's los. Jetzt sind wir voll bewaffnet mit allem, was wir brauchen. Wenn dazwischen noch ein Ideal läge, sagen wir, es heißt J, dann wäre J ein Hauptideal, denn Z ist ein Hauptideal. Das heißt, wir können J schreiben als Menge aller durch irgendwas teilbaren ganzen Zahlen. Dann kommt Teilen, Heißen und Fassen und sagt, die Zahl, die J erzeugt, muss ein Teiler sein von 3 in Z. Und jetzt kommt das, was auch schon gesagt wurde, 3 ist irreduzibel in Z, hat nicht so wahnsinnig viele Teiler. Und dann kommt für das Ideal J auf einmal nur noch in Frage, 3 mal Z zu sein oder Z zu sein. Je nachdem, ob die Zahl, die J erzeugt, 1, minus 1, 3 oder minus 3 ist. Das ist die volle Antwort. Hauptidealring. Teil heißt umfassen, 3 ist irreduzibel in Z. Das sind die Zutaten. Ist das nicht schön? Und mit diesem Argument kann man zeigen, dass egal welche Primzahl man hier hinschreibt, man immer ein maximales Ideal kriegt. Aber es ist halt ein Argument. Ich wüsste nicht, dass das genau so mal irgendwo in der Vorlesung stand, sondern es ist ein Zusammensetzen von kleinen Argumenten, die man so hier und da verstreut hat. Gut. Hat das geholfen zum Thema maximale Ideale? Wer hat das gefragt? Wer hat, ich weiß nicht mehr, wer hat es gefragt? Besser?
Ja, aber könnten wir das vielleicht nochmal machen, wenigstens für ZI oder den Polynomring über Z, weil das war nämlich explizit in der Aufgabe, dass man für ein maximales Ideal in Z, also ich weiß nicht, ob es war maximal, zeigen sollte, dass das dann über den Polynomring ebenfalls.
Ich glaube nicht, dass da so stand, dass man das zeigen soll. Und wenn ich das schon so formuliere, dann wissen Sie, warum, oder? Kann diese Argumentation in ZX so funktionieren? Ich habe gerade auf mehrere Sachen hingewiesen, die hier wichtig waren. Und Sie sagen mir jetzt, auf welches Wort wir achten müssen, wenn ein Polynom entsteht.
Das ist kein Hauptidealring.
Richtig. Die Argumentation mit den Hauptidealringen, die funktioniert bei Polynomen im Allgemeinen nicht. ZX ist keiner. In ZX können wir so nicht argumentieren. Und 3 mal ZX ist tatsächlich nicht maximal. Also Vorsicht, die Aufgabe habe ich nicht ohne Grund gestellt. ZI ist ein Hauptideal. Dann muss man gucken, was von unseren Zutaten funktioniert. Hauptideal funktioniert, Teilen heißt umfassen funktioniert immer, deswegen ist es so schön. Die Frage ist das Ding hier vorne noch irreduzibel in ZI? Das haben wir ja gerade auch von uns. Das heißt, Sie können die Argumentation übertragen, Sie müssen nur gucken, welche der Zutaten funktionieren und welche nicht. Und worauf müssen Sie dann achten? Und damit ist dann die Frage beantwortet. Und deswegen habe ich mich über die Frage auch so gefreut, als die mir eingefallen ist.
Das heißt, ZX hätte es
gereicht,
zu sagen, dass ZX kein
Hauptideal wäre. Nee, man hätte in ZX sagen müssen, im Allgemeinen bleibt das Ideal, oder im Allgemeinen ist dieses Ideal nicht maximal in ZX. Hier ist ein Beispiel für ein Ideal, was echt dazwischen liegt. Das Argument, warum das so ist, ist an der Stelle egal, wenn man sagt, das ist falsch, das reicht ein Gegenbeispiel. Und bei ZI hätte ich als vollständige Antwort erwartet, je nachdem, was das für ein Element ist, was das erzeugt, bleibt das ein maximales Ideal oder eben nicht? Da hätte ich eine komplette Charakterisierung erwartet. Und Sie können es. Sie wissen alles, was Sie dafür brauchen. Ich gebe zu, das war keine der ganz leichten Aufgaben. Ich mache mal ein bisschen Platz. Besser? Jetzt haben Sie es genau aufgedröselt, was man braucht? Okay, super. Fragen sind gut, wir haben noch Zeit. Nullteiler, Einheiten in Faktoring. Ich gebe uns einfach mal einen konkreten kleinen Faktoring und wir gucken mal, wie das da funktioniert. Der kleine Faktoring ist Z, Modulus 6 mal Z. Wenn ich zu solchen Sachen in der Klausur Fragen stelle, dann gibt es einfach nur, da gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, es ist irgendwas ganz konkreter Faktoring, irgendwas, was Sie kennen oder was Sie so ähnlich kennen und ich stelle irgendwelche Fragen dazu. Oder es geht darum, irgendwas zu beweisen. Dann müssen Sie sowieso kramen in der Vorlesung, was habe ich da für Wissen über die entsprechenden Ringe. Okay, also üben wir das mal hier konkret. Wie sehen die Elemente da drin aus und woran erkenne ich dann eine Einheit und woran erkenne ich einen Nullteiler? Erstmal muss ich ja verstehen, was die Definitionen in diesem Ring konkret bedeuten. Also, sagen Sie mir mal, woran ich ein Element dieses Ringes erkenne, das eine Einheit ist in dem Ring. Wie erkenne ich das? Was heißt Einheit? Ja.
Das ist ein Element, wo die negative Werte
hat. Richtig. Und wie sieht das in diesem Ring konkret aus, wenn ich jetzt so ein Element habe, 6 mal Z plus A, A kommt aus Z, das heißt, ich habe hier so einen Vertreter für die Restklasse. Wie erkenne ich jetzt, oder was muss es geben, wie, was muss...
Es multipliziert mit 6Z plus G zum Beispiel, das soll dann gleich 6Z bezeichnen.
Genau, es muss etwas geben, eine ganze Zahl G, derart, dass 6Z plus A mal 6Z plus B das Einzelelement dieses Rings ist. Vorher muss man sich also überlegen, was das Einzelelement dieses Ringes ist. Und das ist 6Z plus 1. Das heißt, es ist eine Existenzaussage. Es existiert B aus Z. Das bedeutet dann, dass sowohl dieses Element als auch dieses Element Einheiten in dem Ring sind. Beide. Und die gehören zusammen. Das eine ist im Ganzen. Gut, dann können wir ja mal im Ring Z-Modul 6Z gucken. Was ist denn immer eine Einheit in einem Ring, der ein Einzelelement hat?
Die
1. Die 1, genau. Das heißt, wenn A gleich 1 ist oder irgendwas, was zu 1 kongruent ist, Modul 6, dann sind wir sofort fertig. Wer kann denn noch eine andere Einheit sein? Ah, eine? Noch andere Leute? Da hinten, ja?
6Z.
Das ist geschummelt. 6z plus 7 ist dasselbe wie 6z plus 1. Das akzeptiere ich nicht. Nö, das ist geschummelt. Es ist richtig, aber es ist geschummelt. Andere Vorschläge? Ich gebe zu, raten ist hier eine schlechte Idee. Die Trefferquote ist richtig schlecht. Viel Spaß, das passende Inverse zu finden. Ich sehe keins. Ach ja. Haben Sie noch eine Idee?
6Z plus 5.
Wir können es ja mal ausprobieren. Da habe ich eher Hoffnung als bei dem anderen. Sehen Sie den Versus? 5 mal irgendwas muss kongruent zu 1 sein, mod 6. Das ist das, was Sie suchen. Das ist eigentlich wieder eine lineare Kongruenz. Wissen Sie jetzt, warum wir das alles machen? Das hängt alles zusammen. Das ist für sich selbst im Ernst, genau. Denn 5 mal 5 ist 25 und das hat das 1 an Teil 6. Okay, das heißt, die Einheiten in diesem Ring, die wir jetzt schon gefunden haben, sind 6z plus 1 und 6z plus 5 und ich spoilere jetzt und sage, mehr finden wir nicht. Die anderen drei Elemente sind keine Einheiten, also 0 sowieso nicht. Aber die anderen drei Elemente, die noch da sind, sind auch keine Einheiten. Das sind Nullteiler. So, wie erkennen wir Nullteiler? Nullteiler erkennen wir so, erstens darf das Element selber nicht 0 sein und zweitens muss es einen Partner geben, der auch nicht 0 ist, aber so, dass das Produkt 0 ergibt. Und jetzt dürfen Sie hier loslegen mit Repräsentanten 2 und 3 und sowas. Das sind nämlich alles Nullteiler. Los geht's, wir müssen nur die Partner dazu suchen. Nullteilerpartner für 6z plus 2, was können wir nehmen? Ein Vorschlag, ich brauche noch mehr Vorschläge. Ja.
3.
3. eindeutig, was da wie zusammengehört. Da gibt es halt ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, aber hier sehen wir schon, 2 mal 3 ist 6, das heißt, da kommt das Nullelement raus, obwohl die beiden nicht Null sind. Stichwort Nullteiler. Wer kann mir sagen, was zu 6z plus 4 passt? 6z plus 4 ist auch ein Nullteiler.
1, 2, 3, 27 da hinten.
6z plus 4 fällt. 6z plus 3 auch.
Genau, genau. 3 kann man mit 2, aber auch mit 4 kombinieren. Das passt. 3 mit sich selber funktioniert erstmal nicht. Und damit haben wir alle Elemente verstanden. Das heißt, wir haben die jetzt eingruppiert in das Nullelement, das 1-Element, was auch noch eine Einheit ist. Dann haben wir noch eine weitere Einheit und die anderen drei Elemente, die wir noch sehen, sind Nullteile. So, und dann ist alles ordentlich. Und man könnte jetzt sich noch andere Ringe hinschreiben und immer so nachgucken. 0, 1, falls es eine 1 gibt. Und dann könnte man die anderen Elemente so hinsortieren. Und häufig sieht das dann so aus. Oder wenn es ein Ring ist ohne Nullteiler, dann gibt es noch andere interessante Dinge. Dann kann man gucken, was ist irreduzibel, was ist prim. Da war solches Zeug. Ich würde das in der Klausur versuche ich immer sowas ganz eindeutig zu gestalten. Das heißt, es könnte zum Beispiel sowas sein wie, hier ist ein konkreter Ring, bitte sagen Sie für jedes Element, welche der folgenden Eigenschaften es hat oder nicht hat. Oder so. Und dann mit kurzer Begründung und dann wäre sowas gefragt. Das ist ein Nullteiler weil, das ist eine Einheit weil. Okay? Besser? Wissen wir das dann? Das steht bestimmt in der Vorlesung. Entweder Sie haben dann wirklich ein Zitat oder Sie müssen es nochmal kurz selbst begründen. Meine lineare Algebra dürfen Sie verwenden. Nein, Sie dürfen nicht mit Tensorprodukten aus Herr Riegers Vorlesung argumentieren. Meine lineare Algebra, aber eigentlich brauchen Sie das nicht. Sie brauchen wirklich nur Sachen aus der Algebra-Vorlesung. Ansonsten hätten ja Leute einen Nachteil, die woanders lineare Algebra gehört haben. Das ist tatsächlich nur Hintergrundwissen. Es ist ansonsten schwierig. Also wenn hier Leute sitzen, die woanders in einer anderen Anfängervorlesung schon Sachen hatten, die eigentlich zum Algebra-Stoff vielleicht gehören, die aber hier dann die anderen Leute nicht gemacht haben, weder bei mir in der Algebra noch in deren lineare Algebra, dann hätten sie da einen Vorteil, den man auch nicht ausgleichen kann. Das fände ich nicht fair. Also wenn sie da Sachen zitieren, müssen die aus dieser Algebra-Vorlesung kommen. Was noch? Ansonsten könnte ich ja auch sagen, ich erlaube noch dieses Buch oder dieses andere Vorlesungsskript, aber das mache ich nicht. Was gibt es da noch für Fragen? Ich glaube, von Ihnen kam was. Von Ihnen kam auch die Frage nach diesem Ring. Wir wissen, dass der euklidisch ist und damit sind schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Deswegen bin ich nicht sicher, wie ich Ihnen da noch helfen kann. Man kann nachrechnen, was die Einheiten sind, elementar. Man weiß, dass der Ring euklidisch ist, das heißt, er ist ein Hauptidealring und faktoriell und damit sind sehr, sehr viele Fragen sehr leicht zu beantworten, weil wir da so viel Theorie haben. Und natürlich ist der Ring nullteilerfrei. In gewissen Ringen stellt sich die Frage nach Nullteilern nicht, weil Sie schon wissen, dass es Integritätsbereiche sind. Bitte vergessen Sie das nicht. Teilringe von C sind immer Integritätsbereiche. Bitte dann nicht anfangen mit, das ist nullteilerfrei, weil. Nee, nee, nee. Ja? Wenn Sie auf Ihrem Dingszettel irgend sowas stehen, also was ich nicht machen würde, ist, ich glaube, es gab da mal eine Übungsaufgabe. Also entweder da sind Übungsaufgaben, die nicht in der Vorlesung vorkamen, aber die sehr wichtig waren, dann würde ich mir die auf meinen Dingszettel schreiben und zwar mit Serie hm, Aufgabe hm. Denn dann finden wir es wieder und dann haben wir überhaupt keine Probleme. Die meisten wichtigen Sachen waren in der Vorlesung sowieso als Resultat da, dann kann man sie daher zitieren. Aber ich erwarte auch gar nicht immer, dass sie das genau mit Nummern und so machen, zumal die Nummerierung ja ein bisschen konfus war. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, wie komisch die Nummerierung war. Ich mache es nächstes Mal anders. Was ich sagen will ist, solange Sie sich sicher sind, dass das, was Sie benutzen, in der Algebra-Vorlesung vorkam, haben wir ja überhaupt kein Problem. Für Sie wird es dann schwierig, wenn Sie anfangen zu raten, weil es auf Ihrem Zettel nicht steht oder nicht genau genug und dann benutzen Sie entweder was, was falsch ist oder was so zumindest nicht aus der Vorlesung kommt, sondern vielleicht aus irgendeinem Buch, mit dem Sie gearbeitet haben und dann akzeptiere ich die Begründung. Gleiche Voraussetzung für alles. Okay, dann haben wir jetzt hierüber gesprochen. Das habe ich gerade kurz mündlich gemacht. Beispiel für Elemente, die irreduzibel sind und nicht prim. Das gab es in den Übungsaufgaben. Es gab doch diese komischen Ringe, Teilringe von C, die zwar Integritätsbereiche waren, aber nicht faktoriell. Und da findet man auch solche Elemente. Zum Beispiel hatten wir den Ring Z Wurzel 3i. Und da kann ich 4 schreiben als 2 mal 2. Und 2 ist irreduzibel in dem Ring. Das muss man aber nochmal separat zeigen. Mache ich jetzt nicht. Und 4 kann ich auch schreiben als 1 plus Wurzel 3i mal 1 minus Wurzel 3i. Und diese beiden Elemente sind auch irreduzibel. Das heißt, ich habe jetzt auf einmal den Teiler 2 von diesem Produkt, denn das ist ja 4, aber 2 teilt das nicht und 2 teilt das auch nicht. Denn wenn das teilen würde, kämen da Koeffizienten raus, die nicht mehr ganz klein sind. Das geht aber nicht. Das heißt, hier haben wir ein Element, das irreduzibel ist, aber nicht prim. Und das geht nur in solchen komischen, nicht faktoriellen Ringen. Das haben wir in der Übung vor. Deswegen bespreche ich das jetzt nicht nochmal ausführlich, sondern verweise Sie auf die Übung. Wiedersehen. Und umgekehrt haben wir darüber gar nicht gesprochen und das kommt auch nicht vor. Also ja, dazu würde ich in der Klausur nichts fragen. Genauso kann es sein, dass ich den Lehrer so frage, bitte geben Sie mir Beispiele für Ringe, die nicht kommutativ sind. Oder geben Sie mir ein Beispiel für einen Ring ohne Einselement. Oder geben Sie mir ein Beispiel für einen Ring, der zwar kommutativ ist, aber Nullteiler. Oder geben Sie mir ein Beispiel für einen Ring, der faktoriell ist, aber nicht euklidisch. Oder so. Das sind alles Sachen, darüber haben wir geredet, deswegen kann ich das fragen. Was ich Sie nicht fragen würde, ist das da oben, denn darüber haben wir nicht gesprochen. Ich habe Ihnen nie ein Beispiel gegeben dafür, dass es überhaupt Hauptidealringe gibt, die nicht euklidisch sind. Deswegen würde ich das in der Klausur auch nicht fragen. Ich gebe Ihnen jetzt gerne ein Beispiel und ich sage Ihnen, wo Sie darüber was nachlesen können, wenn Sie das interessiert, aber ich frage Sie das nicht in der Klausur. Ein Ring, der ein Hauptidealring ist, aber nicht euklidisch, ist folgender Ring. Ich nenne ihn mal R. Das ist die Menge aller A plus B Wurzel aus 19 mal I. Das heißt, der hat so eine Bauart wie der hier, aber da steht halt Wurzel 19. Diese Ringe mit diesen Wurzeln und dann mit I oder auch nicht mit I, die sind alle wahnsinnig interessant. Kann sein, dass wir in der Zahlentheorie-Vorlesung dazu was machen oder vielleicht in irgendeinem Seminarvortrag oder so. Die sind toll. Sehr seltsam teilweise, aber sehr, sehr spannend. A und G, Z. Und diese Ringe, je nachdem, was hier steht und je nachdem, ob hier I ist oder nicht, haben die total verschiedene Eigenschaften. Manche davon sind euklidisch, so wie der. Manche davon sind nicht mal faktoriell, so wie der. Und der hier, dieser Kandidat, der ist ein Hauptidealring, aber nicht euklidisch. Und es gibt ein Buch von Stroth, von meinem Vorgänger hier auf der Algebra-Professur. In seinem Algebra-Buch, das ist ein blaues Buch, erklärt er, was diese Ringe sind und er zeigt dort, dass dieser Ring ein Hauptidealring ist, aber nicht euklidisch. Wenn Sie es interessiert, gucken Sie da rein, das ist wirklich lustig. Aber es hat hier den Rahmen der Vorlesung gesprengt. Irgendwo muss ich ja mal hinkommen. Also, das als Antwort dazu. Und nein, ich werde nicht als Klausuraufgabe stellen, hier ist ein Ring, zeigen Sie mal, dass der nicht euklidisch ist. Zu zeigen, dass etwas nicht euklidisch ist, ist ja auch gar nicht so einfach. Man muss ja zeigen, dass es keine mögliche Normfunktion gibt, die diese Sachen erfüllt, die man braucht. Da muss man sich erstmal was einfallen lassen, wie man es macht. Wenn es interessiert, ich kann das sehr empfehlen, darüber nachzulesen. So, wir haben noch Zeit. Ich wisch mal ein bisschen, wir haben alles abgehakt auf der Liste. Wir können eine neue Liste machen. Und wenn da jetzt Sachen dabei waren, wo Sie sagen, das reicht mir noch nicht, ich bräuchte da eigentlich noch mehr, dann können Sie das ja auch mitnehmen in die Themengruppen nachher. Da ist ja dann nochmal die geballte Kompetenz konzentriert auf einzelne Themen. Was brauchen Sie noch? Ja, klar, warum nicht? Kommt drauf an, welcher Studiengang man ist. Also bei den LAS-Leuten, da kommt in der Klausur so gut wie nichts zu Gruppen vor. Also auf jeden Fall nicht sowas wie Sylo oder Gruppenoperation oder so, denn das waren ja Themen, die bei LAS im Modulhandbuch gar nicht vorkamen. In der Klausur kommt das also auch nicht vor. Bei LAG aber schon und bei den Bachelorleuten auch. Klar, da sind Gruppen irgendwie vertreten. Ich habe mich bemüht, dass die Themen in der Klausur ungefähr so mit so einer Gewichtung vertreten sind, wie sie auch in der Vorlesung im Umfang vertreten waren. Ungefähr. Ungefähr. Hm? Ganz viel. Wie viel Zeit haben Sie? Okay, wozu gibt es denn da Fragen? Okay, in der Virenforschung, nein, aber ja, es gibt Anwendung von Operationen, gibt es in ganz vielen verschiedenen Bereichen, in der Virenforschung, in der Kristalltheorie, in der Physik oder auch bei Quasikristallen, bei Netzwerken, in der Informatik, bei Suchalgorithmen, es gibt unglaublich viele Anwendungsgebiete, bei denen ja eigentlich Symmetrie eine Rolle spielt. Das heißt, man hat irgendwelche Symmetrieeigenschaften und die will man modellieren und dann ist man sofort bei Gruppen und dann ist man häufig sofort bei Gruppenwirkungen. Das kommt vor wie Sand am Meer, aber das ist ja nicht Thema der Klausur. So, das heißt, da brauche ich es dann ein bisschen konkreter. In der Klausur werde ich Sie nicht fragen, wofür braucht man Gruppenoperationen. Sondern in der Klausur frage ich vielleicht sowas wie, okay, hier ist eine Wirkung, so und so, rechnen Sie doch mal die Bahn aus von dem Punkt.
Das heißt eigentlich nur Bahn.
Zum Beispiel, ja, oder rechnen Sie mal so einen Punktstabilisator aus, oder ist diese Wirkung transitiv, ist diese Wirkung treu, also einfach so die Begriffe, die wir hatten, die Beispiele, die wir hatten, sowas. Oder Anwendungen, zum Beispiel hatten wir die Wirkung von G auf sich selbst durch Konjugation, die hat eine wichtige Rolle gespielt, da kann es dann sein, dass ich irgendeine Frage dazu stelle. Oder wenden Sie doch mal die Klassengleichung an auf diese Gruppe, oder so. Also das ist so das, was ich mir da vorstellen kann. Und deswegen bräuchte ich eine konkretere Frage, damit ich weiß, über welchen Punkt ich vielleicht noch was sagen soll.
Ja.
Konjugation. Okay. Machen wir es ein bisschen genauer. Wer möchte noch was zum Thema Konjugation wissen und wo sind die Baustellen? Wo sind die Baustellen? Okay. Das hilft mir jetzt nicht so wahnsinnig. Okay, wie wäre das? Wir überlegen uns mal, dass ein Element im Zentrum der Gruppe liegt, genau dann, wenn es ein Fixpunkt unter jeder Konjugationsabbildung ist. So, das wäre so eine Anwendung der Konjugationsabbildung. Wollen wir sowas mal machen? Ist das gut? Oder eher ein konkretes Beispiel, konkrete Gruppe? Nee, komm, okay. Danke. Klare Zustimmung oder Ablehnung hilft. Okay, sei G aus G, wir zeigen, G liegt im Zentrum von G, genau dann, wenn für alle X aus G gilt, dass G ein Fixpunkt ist von der Konjugationsabbildung CX. Das ist doch mal ein Plan, das können wir machen. Es gibt zwei Richtungen. Fangen wir an mit der einen Richtung. G liegt im Zentrum von G. Jetzt müssen wir für alle x das zeigen, was da steht. Das heißt, wir nehmen uns ein x her. Was wissen wir denn über die Elemente, die aus dem Zentrum kommen? Elemente aus dem Zentrum sind mit allen mit der Gruppe vertauschbar. Das heißt, wir wissen jetzt g mal x gleich x mal g, weil g aus dem Zentrum kommt. Jetzt formen wir das um, und zwar möchte ich jetzt von links mit x hoch minus 1 multiplizieren. Und dann fange ich rechts an, dann habe ich also g gleich x hoch minus 1 mal g mal x. Denn wenn ich hier von links noch mit x hoch minus 1 komme, dann kürzen sich die ja weg, x hoch minus 1 und x. Dann steht da das. Aber das hier ist doch genau die Konjugation von g mit x. Also ist g unter Konjugation mit x fest, ist ein Fixpunkt und x war beliebig. Das heißt, wir haben die eine Richtung gezeigt. Einverstanden? Das war zu schnell, oder?
Nee, das war okay.
Das war der O. Oh. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und jetzt die andere Richtung. Sind wir bereit für die andere Richtung? andere Richtung. Sei G aus G, Fixpunkt. Ich mache das jetzt mal kurz. Unter allen CX. Bisschen hingeschlampert. Und jetzt wollen wir zeigen, dass G im Zentrum liegt. Und das Zentrum besteht aus allen Gruppenelementen, die mit allem vertauschbar sind. Das heißt, wir müssen zeigen, dass G mit allen Gruppenelementen vertauschbar ist. So, das müssen wir jetzt machen. Sei also A irgendein Gruppenelement. Und ich schreibe mal hin, zu zeigen, A mal G gleich G mal A. Na, dann können wir den Trick von gerade nochmal so ähnlich anwenden. A ist ein Gruppenelement. Zu diesem Gruppenelement gibt es eine Konjugationsabbildung CA. Und unter allen Konjugationsabbildungen ist G ein Fixpunkt. Also auch unter der Konjugationsabbildung mit A. Jetzt ist G ein Fixpunkt unter CA nach Voraussetzung, denn hier steht ja, G ist ein Fixpunkt unter allen. Also ist G abgebildet mit CA gleich G. Jetzt schreiben wir die Gleichung hin und benutzen, was die Konjugationsabbildung macht. Das heißt also G gleich G abgebildet mit CA. Die Konjugationsabbildung macht, dass man von links mit A auf minus 1 multipliziert, dann kommt G, dann kommt von rechts A. Und jetzt erkennt sie, glaube ich, schon wieder, was wir machen müssen. Von links multiplizieren wir mit A und dann steht da genau die Gleichung, die wir hier haben. Das wäre eine schöne Übungsaufgabe gewesen. Was wir hier nämlich machen ist, wir charakterisieren das Zentrum von G auf ganz verschiedene Arten, aber im Kern ist immer das Gleiche, was wir tun. Das Zentrum ist der Kern der Abbildung, die jedem Gruppenelement die dazugehörige Konjugationsabbildung zuordnet. Das Zentrum besteht aus den Elementen, die mit allem vertauschen. Das Zentrum besteht aus den Fixpunkten für alle Konjugationsabbildungen. Das sind alles verschiedene Arten, das Zentrum zu beschreiben, aber im Kern ist es immer die gleiche Rechnung, die man macht. Es läuft immer irgendwie auf sowas hinaus oder auf sowas. Es sieht immer gleich aus. Man rechnet damit nur ein bisschen rum. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Für mich wurde die Sache ein bisschen transparenter und auch einfacher zu erklären, als ich das Wort Fixpunkt da eingefügt habe. Denn ich finde, dass man mit sowas wie Fixpunkten von Abbildungen eine ganz gute Anschauung hat. So. Man kann sich dann immer vorstellen, man hat die ganze Gruppe. Jetzt kommt eine Konjugationsabbildung CG. Und die Konjugationsabbildung CG sieht natürlich die ganze Gruppe und all ihre Elemente, aber die verhalten sich eventuell alle unterschiedlich. Hier ist das Einzelelement der Gruppe, das ist auf jeden Fall ein Fixpunkt. G selber ist auf jeden Fall ein Fixpunkt. Das Inverse von G ist auf jeden Fall ein Fixpunkt. Dann findet man vielleicht noch ein paar mehr. Kann sein, aber alle anderen Elemente werden möglicherweise davon einfach wild runtermutiert. Und das ist so das Bild. Man hat die Fixpunkte und dann hat man den Rest, der irgendwie rumgetauscht wird. Und je nachdem, wie die Gruppe aussieht, je nachdem, was es für ein Element ist, hat man halt viel oder wenige Fixpunkte. So kann man sich das vorstellen. Es ist das Bild entweder sehr starr und es bewegt sich nichts oder fast nichts. Deswegen sind arbische Gruppen auch so langweilig, weil sich da in diesem Bild überhaupt nichts bewegt. Aber wenn die Gruppe nicht arbisch ist, dann kann man da richtig Action bekommen. So ist meine Vorstellung. Ich weiß nicht, wie die Höhe. Bisschen besser? Okay, wir haben immer noch Zeit. Was kann ich noch tun? Ja, klar. Welches Lemma von Gauss? Also ja zu allen, aber welches? Legendre-Symbol mit Lemma von Gauss? Oh ja, das macht Spaß. Ja, klar. Okay, machen wir soweit wie. Drei über sieben. Das ist nicht so spektakulär, aber man sieht, was passiert, glaube ich, oder? Oder fünf über sieben. alle 5 über 7. So. Der erste Schritt ist, dass man die Primzahl, also man hat jetzt a gleich 5, p gleich 7. Und der erste Schritt ist immer, dass man die Primzahl minus 1 halbe rechnet. Das ist dann über k. p minus 1 halbe, 7 minus 1 sind 6, geteilt durch 2 sind 3. Und dann macht man so eine Tabelle. Und in der Tabelle steht immer a, also einmal a, zweimal a und so weiter, bis hin zu diesem k mal a. Das heißt, hier steht jetzt mal a, dann haben wir hier einmal a, zweimal a und das geht bis dreimal a, weil 3 gleich k ist und da hört man auf. Man hört hier auf, dann schreibt man hin, was das ist. Einmal a ist 5, zweimal a ist 10, dreimal a ist 15. Und jetzt kommt hier der kleinste Rest. Und bei dem kleinsten Rest muss man sich jetzt nochmal hinschreiben, was das Bezugsvertretersystem ist. Und dafür braucht man auch das k. Es geht nämlich immer von minus k über 0 bis k. Das heißt, hier wäre das minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Darauf beziehen wir uns. Okay, dann gucken wir einfach mal hin. Was ist denn der kleinste Rest von 5 modulo 7? Es steht alles nochmal da, Sie können das jetzt machen. Kleinster Rest von 5 modulo 7 ist was?
Minus
2. Minus 2, vielen Dank. Kleinster Rest von 10 modulo 7 ist was?
Drei.
Drei, wunderbar. Kleinster Rest von 15 modulo 7? Sie dürfen nochmal.
Eins.
So, vielen Dank. Und jetzt zählen wir, wie oft ein negatives Vorzeichen da steht. Und dann zählen wir 1 und sind fertig. Okay? Und dann sagt das Lemma von Gauss, dass 5 über 7 das gleiche ist wie minus 1 hoch diese Anzahl, wie oft da ein negatives Vorzeichen war. In diesem Fall ist es also eine 1 und das ist minus 1. Hier ist eine Empfehlung. Kann ja sein, dass sowas drankommt. Also klar, es kann drankommen, rechnen Sie die Genresymbole aus, es kann drankommen, rechnen Sie die Genresymbole aus, bitte mit dieser und dieser Methode. Es kann rankommen, hier ist eine Aufgabe, lösen Sie die irgendwie und benutzen Sie das Genresymbol, irgendwas damit kommt. Die Frage ist, wie ist es verpackt? Wenn Sie das Lemma von Gauss gut beherrschen, viel Spaß. Wenn das Lemma von Gauss benutzt werden soll und Sie sich aber unsicher sind, dann würde ich Ihnen empfehlen, auf dem Schmierzettel nicht nur das zu machen, sondern auch nochmal eine Proberechnung. Mit welcher Methode könnte man hier eine Proberechnung machen, um sich zu vergewissern, dass man keinen Quatsch gemacht hat? Minus 2 über 7, wenn schon. Und dann aufsplitten, genau. Oder man macht Quadrat, Reziprozitätsgesetz und so. Also Sie können das Symbol ja auch anders bestimmen, wenn Sie sich unsicher sind. Dann können Sie das Ergebnis nochmal überprüfen. Das würde ich Ihnen empfehlen, falls Sie mit dem Lemma von Gauss ein bisschen auf Kriegsfuß stehen.
Reicht das für die Klausur, wenn wir das in der Abgabe auch mit der Tabelle bekommen?
Ja. Ja, also wenn da steht, rechnen Sie mit dem Lemma von Gauss, dann machen Sie sowas in dieser Art. Folgende Tabelle liefert mir so und so viele negative kleinste Reste, also kommt das raus. Einsatz, Tabelle, fertig. Babylight. Wenn Sie sich entscheiden, das Lemma von Gauss zu benutzen, ohne dass es da explizit steht, dann lesen Sie bitte genau die Aufgabe. Denn wenn da nur steht, rechnen Sie das aus, dann reicht mir ja das Ergebnis. Wenn da steht, rechnen Sie es nachvollziehbar aus, dann würde ich da an irgendeiner Stelle einen Pfeil machen, hier Lemma von Gauss und dann auch wieder so eine Tabelle. Das kann ganz kurz sein. Oder Sie machen eine Nebenrechnung dazu. Ja? Geht es Ihnen besser? Wer hat nach dem Lemma von Gauss gefragt? Ich weiß es nicht mehr. Wer hat nach dem Lemma von Gauss? Ist es besser? Ah! Okay, das ist mein Signal zum Aufhören. Melanie hat
das
Wort.
Ja, ihr kennt uns ja alle.
Moment, ich mache erst das Aufnahmegerät aus.